Ernst Pieper, Rosa Luxemburg, ein Leben. Manche Menschen faszinieren auch noch nach 100 Jahren. Rosa Luxemburg gehört zweifellos dazu. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde sie in Deutschland durch ihren politischen Kampf zum Hassobjekt der liberalen und nationalen Presse, die sie Blutige Rosa und Röslein Rot taufte. Während die revolutionären Arbeiter Berlins sie verehrten und respektierten, stieß sie in der SPD sowohl auf Begeisterung als auch Ablehnung. Die mutige Sozialistin, brillante Theoretikerin und spitzzüngige Publizistin kämpfte ihr Leben lang für die Entmachtung des Kapitals und die Befreiung der Menschheit von Krieg, Armut und Unterdrückung. Für ihr kompromissloses Streben nach einer befreiten Gesellschaft wurde sie angefeindet, ins Gefängnis eingesperrt, verfolgt und am Ende sogar ermordet. Auch heute noch ist das Leben dieser einzigartigen Freiheitskämpferin ein Lehrstück über das Streben nach gesellschaftlicher Emanzipation, aber auch über die Skrupellosigkeit der Mächtigen und das träge Festhalten vieler am Status quo. Um zu verstehen, warum ihr intellektuelles Vermächtnis bis heute viele Menschen inspiriert, hilft der Blick auf die Person Rosa Luxemburg. Dafür sind die folgenden Blinks ein Anfang. Blink Nummer 1. Rosa Luxemburg wuchs bürgerlich geprägt in Polen auf und stellte bereits im Kindesalter politische Strukturen in Frage. Geboren wurde Rosa Luxemburg als Rosalia Luxemburg am 5. März 1871 in der polnischen Kleinstadt Zamość als jüngstes von 5 Kindern einer bürgerlichen Kaufmannsfamilie. Die Eltern Edward Luxemburg und Lina Löwenstein waren angesehene Bürger der örtlichen jüdischen Gemeinde. Zwar hatte die Familie deutsche Wurzeln, doch wuchs Rosa mehrsprachig auf. Es wurde zu Hause zuweilen Deutsch, Russisch oder Jiddisch, zumeist aber Polnisch gesprochen. Rosa Luxemburg blieb zeitlebens voller Bewunderung für die polnische Kultur, lehnte aber jeden Nationalismus entschieden ab. Auch zu ihrer jüdischen Herkunft bekannte sie sich klar, verließ die jüdische Gemeinde jedoch als Erwachsene. Als Rosa 2,5 Jahre alt war, zog die Familie nach Warschau. In der Hauptstadt hofften die Eltern auf bessere Geschäfte und eine gute Ausbildung für die Kinder. Rosas frühe Kindheit war einerseits von Krankheit gezeichnet. Sie war lange Zeit bettlägerig und entwickelte außerdem ein Hüftleiden, das ihr zeitlebens einen hinkenden Gang einbrachte. Andererseits fiel sie früh durch ihre außerordentliche Begabung auf. In der Schule schrieb sie von Anfang an Bestnoten und ihre ältere Schwester Anna bemerkte einmal, Rosa sei klüger als die ganze Familie zusammen. Mit 6 Jahren arbeitete sie mit an einer Kinderzeitung und schrieb und übersetzte Gedichte. Eines davon beginnt mit der Zeile: Für diejenigen fordere ich Strafe, die heute satt sind, die in Wollust leben. Neben ihrer Intelligenz war früh ihr moralisches Empfinden erkennbar und sogar der scharfe Ton der späteren sozialistischen Publizistin kündigte sich bereits an. Als Gymnasiastin las sie dann die sozialistischen Klassiker, die im Bücherschrank der Eltern standen, und schloss sich schließlich einer sozialistischen Gruppe von Studenten und Studentinnen an. Als sie nach Abschluss des Gymnasiums ihre eigenen Studienpläne verfolgte, musste sie ihre Heimatstadt Warschau und sogar ihr Heimatland verlassen. Blink Nummer 2. In Zürich studierte Rosa Luxemburg sehr erfolgreich Nationalökonomie und fand ihre erste Liebe. Rosa Luxemburg wusste früh, dass sie unbedingt studieren wollte. Doch zu ihrer Zeit waren Frauen an Universitäten noch die Ausnahme. Im zaristischen Polen durften sie eine Universität nicht einmal betreten. Deshalb reiste sie mit 17 Jahren allein in die Schweiz, denn dort durften seit einiger Zeit auch Frauen studieren. Zudem waren die Schweizer Universitäten zu einem Treffpunkt revolutionärer Geister aus ganz Europa geworden. Sie immatrikulierte sich im Wintersemester 1889-90 an der Universität Zürich. Zunächst studierte sie allgemeine Zoologie, da sie sich für Tiere und Pflanzen begeisterte, wechselte aber 1892 ins Fach der Nationalökonomie. Rosa Luxemburg lebte sich schnell ein. Sie genoss die Stadt, die Schweizer Landschaft, konnte intellektuell wachsen und knüpfte Kontakte. So lernte sie Leo Jogiches kennen, Sohn einer reichen jüdischen Kaufmannsfamilie aus Vilna, heute Vilnius. Trotz seiner begüterten Herkunft war Jogiches durch und durch revolutionär. Bereits mit 18 gründete er in seiner Heimatstadt Vilna eine Arbeiterbewegung. Außerdem besaß er das Handwerkszeug, um sich möglichst unbehelligt gegen die Staatsmacht auflehnen zu können. Er verwendete Tarnnamen und Scheinadressen, kannte Geheimschriften und wusste, wie man Pässe fälscht und Streikaktionen organisiert. Zwischen Jogiches und Luxemburg entstand eine innige Freundschaft und bald wurden die beiden ein Paar. Jogiches sollte bis zuletzt der wichtigste Mann in Luxemburgs Leben bleiben. Auch geistig war sie in Zürich gut aufgehoben und ihre intellektuelle Brillanz schlug sich bald in akademischer Anerkennung nieder. Julius Wolf, damals einer der weltweit wichtigsten Wirtschaftswissenschaftler, beschrieb Luxemburg als die begabteste Schülerin seiner Züricher Jahre. Wolf wurde Luxemburgs Doktorvater. Die 1897 eingereichte Promotion erhielt von ihm ein Magna Cum Laude. Er bezeichnete sie als treffliche Arbeit. Aber auch Luxemburgs politisches Engagement verstärkte sich in dieser Zeit. Sie publizierte verstärkt und machte sich einen ersten Namen als Theoretikerin, unter anderem mit Artikeln in der polnischen sozialistischen Zeitschrift Sprawa Robotnica, Sache der Arbeiter. Am 6. August 1893 fand in Zürich die Versammlung der Sozialistischen Internationale statt, dem weltweiten Zusammenschluss sozialistischer und sozialdemokratischer Parteien. Zwar musste sich Luxemburg bei ihrer Größe von nur 1,46 Meter auf einen Stuhl stellen, um sich bei ihrer Rede Gehör zu verschaffen, doch sie beeindruckte die Anwesenden nachhaltig durch ihr rhetorisches Talent und ihr Charisma. So wichtig Zürich für Luxemburgs frühe Jahre war, die politische Weltbühne lag anderswo. Und so zog es Rosa bald ins Zentrum der damaligen Arbeiterbewegung, nach Berlin. Blink Nummer 3. Der revolutionäre Flügel der deutschen Sozialdemokratie wurde Rosa Luxemburgs politische Heimat. Berlin wurde ein schicksalhafter Ort für Rosa Luxemburg. Aber zunächst musste sie eine Hürde nehmen, um überhaupt in die preußische Metropole zu gelangen. Dank einer Scheinehe mit Gustav Lübeck, einem Freund Leo Jogiches, erlangte sie Ende Januar 1898 die preußische Staatsbürgerschaft. 4 Monate später, am frühen Morgen des 16. Mai 1898, kam Rosa Luxemburg mit dem Zug an. Anfangs fühlte sie sich fremd. Berlin kam ihr unwirtlich vor. Auch später sah sie Deutschland nie als ihre Heimat. Trotzdem war Berlin für sie in vieler Hinsicht ein naheliegender Wirkungsort. Die SPD war die damals bedeutendste Arbeiterpartei der Welt und die deutsche Sozialdemokratie war für Luxemburg eine politische Gemeinschaft potenzieller Verbündeter. Außerdem blühte die Parteipresse. So konnte Rosa Luxemburg mit dem Schreiben von Artikeln ihren Lebensunterhalt verdienen. Luxemburg wurde auch schnell heimisch in der SPD. Sie trat in kürzester Zeit als prominente Figur des linken Flügels der Partei in Erscheinung und begann als Wahlkämpferin durchschlagende Erfolge zu erzielen. Bereits Anfang Juni 1898 fuhr sie nach Breslau, um dort zum ersten Mal auf einer Wahlversammlung der SPD zu reden. Kurz darauf folgten öffentliche Auftritte in Schlesien. Die Wahlkampfreden waren nicht nur für sie persönlich wichtig, indem sie sich willkommen und gebraucht fühlte, sie kamen auch der SPD zugute. Wo Rosa Luxemburg auftrat, wurden mehr Stimmen für die Partei abgegeben. Luxemburg konnte ihr Publikum überzeugen, beeindrucken und für die Sache begeistern. Im sogenannten Revisionismusstreit zeigte sich jedoch, dass es Ressentiments innerhalb der SPD gegenüber Luxemburg gab. Eine hitzige innerparteiliche Debatte war entbrannt über die Frage, ob die Sozialdemokratie den pragmatischen Weg sozialer Reformen innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft oder weiterhin die sozialistische Revolution anstreben sollte. Rosa Luxemburg stand klar auf der Seite der Revolution. Sie musste das Ziel des politischen Handels sein, davon war sie überzeugt. Eine Revision der marxistischen Revolutionstheorie, Reformen statt Umsturz, lehnte sie entschieden ab und machte dies auch publizistisch deutlich. Für Aufsehen sorgte eine Artikelserie in der Leipziger Volkszeitung, später veröffentlicht unter dem Titel Sozialreform und Revolution. Luxemburgs scharfer Ton darin machte sie berühmt, einige Genossen verpassten ihr aber auch Schimpfnamen wie »gescheite Giftnudel«. Rosa Luxemburg engagierte sich auch weiterhin in ihrem Heimatland Polen. Auch dort sollte bald eine heftige Debatte um die Prinzipien der Arbeiterbewegung entbrennen. Blink Nummer 4. Rosa Luxemburg kämpfte auch für die polnische Arbeiterschaft, lehnte den Nationalismus aber strikt ab. Rosa Luxemburg hatte in ihrer Doktorarbeit die Entwicklung der polnischen Industrie verfolgt und wollte der Theorie Taten folgen lassen. 1904 trat sie der neu gegründeten sozialdemokratischen Partei SDKPIL bei, der Vereinigung der polnischen und litauischen Sozialdemokratie. Leo Jogiches war dort seit 1902 aktives und führendes Mitglied. Mit der gleichzeitigen Mitgliedschaft in der deutschen SPD war Luxemburgs politisches Leben stark international geprägt. Zeitgleich schloss sie sich auch der polnischen sozialistischen Partei, PPS, an, die jedoch seit ihrer Gründung 1892 national geprägt war. Luxemburg musste hier einen politischen Spagat vollführen. Einerseits wollte sie für die Interessen der polnischen Arbeiterschaft kämpfen, andererseits hielt sie jeglichen Nationalismus für den falschen Weg. Die nationale Frage war stets ein theoretischer wie praktischer Konfliktherd für den Marxismus und die sozialistischen Bewegungen. Wie konnte die internationale Solidarität der Proletarier aller Länder auf internationaler Ebene die nationalen Bindungen und Identitäten überwiegen? Schon Marx und Engels wussten auf diese Frage keine definitive Antwort. Luxemburg war dem proletarischen Internationalismus verschrieben, der das Ziel hatte, den Nationalstaat insgesamt zu überwinden. Dieses Ziel war allerdings zu keiner Zeit populär, was sie allerdings nicht beirrte. Sie vertrat die Ansicht, dass der proletarische Kampf keinen nationalen Charakter haben kann. Die polnischen Sozialisten in der PPS begriffen die polnischen Arbeiter dagegen als Kämpfer des nationalen Widerstands. Auch in diesem ideologischen Konflikt versuchte Luxemburg, als Publizistin Überzeugungsarbeit zu leisten. In einer Reihe von Artikeln in der Przegląd Socjaldemokratyczny, Sozialdemokratische Rundschau, der Parteizeitung der SDKPIL, verurteilte Luxemburg den Nationalismus und versuchte, die polnische Arbeiterschaft zur Aufgabe ihrer nationalen Fantasien zu bewegen. In all diesen Jahren lebte Luxemburg in Berlin mit Leo Jogiches zusammen, doch die Liebe zwischen ihnen erlosch langsam. Währenddessen stieg Luxemburg in den Kreis der international prominenten Sozialdemokraten auf. 1904 erhielt sie gewissermaßen ihren sozialistischen Ritterschlag. Wegen angeblicher Majestätsbeleidigung auf einer Wahlkampfveranstaltung in Zwickau musste sie für 2 Monate ins Gefängnis. Auch die folgenden Jahre waren von Konflikten geprägt, von denen einer sich bereits in Russland abzeichnete. Blink Nummer 5. Rosa Luxemburg begeisterte sich für die Massenstreiks der russischen Revolution, kritisierte aber Lenins Parteizentralismus. 1903 nahmen gewaltige Umbrüche in Russland ihren Anfang, die die Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts prägen sollten. Zentral für diese Umwälzungen war der Name Wladimir Iljitsch Lenin, der sich mit seiner Vision der Arbeiterbewegung in Russland durchsetzen konnte. Die Entscheidung fiel auf dem Parteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, SDAPR, bei dem sich 2 konkurrierende Führungspersonen gegenüberstanden. Auf der einen Seite Lenin. Er wollte eine kleine, hierarchisch organisierte Kaderpartei bilden, die als Speerspitze der Arbeiterbewegung dienen sollte. Auf der anderen Julius Martow, der eine Massenpartei anstrebte, wie sie in Westeuropa existierte. Beim Parteitag setzte sich Lenin knapp durch und wurde zum Vorsitzenden der Partei gewählt, eine folgenreiche Wahl. Seine Anhänger nannten sich fortan Bolschewiki, Mehrheitler, die Anhänger Martows hießen Menschewiki, Minderheitler. Luxemburg kritisierte Lenins Vorstellungen scharf. Die beiden waren bereits zuvor in der Frage der Nationalstaaten aneinander geraten. Im Bolschewismus, dem späteren Leninismus, sah sie einen Irrweg. Vor allem lehnte sie Lenins hierarchischen Zentralismus ab, der eher über die Arbeiter herrschte, anstatt jene herrschen zu lassen. Für Luxemburgs Revolutionstheorie war dagegen die Spontanität der proletarischen Massen wesentlich. Lenins Vorstellungen kreisten um Kontrolle. Die Revolution verlange militärische Disziplin, klare Hierarchien, zentrale Entscheidungsgewalt und einen Kader von Berufsrevolutionären. Das spätere leninistische Lied der Partei mit der Zeile die Partei, die hat immer Recht, verdeutlicht diese Auffassung nur allzu deutlich. Die menschewistischen Kritiker Lenins warfen ihm daher auch die Diktatur über das Proletariat anstatt der Diktatur des Proletariats vor. Die Geschichte sollte ihnen Recht geben, denn der Leninismus ebnete den Weg für den Totalitarismus und den Staatsterror Stalins. Für Luxemburg waren die Massenstreiks der russischen Revolution von 1905 trotzdem ein Zeichen, dass bessere Zeiten anbrachen. Im Januar traten 100.000 Arbeiter in St. Petersburg in den Streik. In Moskau kam es zu politischen Unruhen, die bald auch in Polen entfacht wurden. In kürzester Zeit wuchs die polnisch-litauische SDKPIL rasant an. Und Rosa Luxemburg lief, beflügelt von den Ereignissen, zu Hochform auf. Sie schrieb im Laufe des Jahres über 80 Artikel über die russische Revolution. Zusammen mit Leo Jogiches reiste sie im Dezember nach Warschau, um die Revolution mitzuerleben und voranzutreiben. Die Reise war jedoch ein gefährliches Unternehmen, denn Revolutionäre wurden von der jeweiligen Staatsmacht, sei es in Polen oder in Preußen, gnadenlos verfolgt. Blink Nummer 6. Luxemburgs Liebesbeziehung zu Leo Jogiches zerbrach und auch im Verhältnis zur SPD zeigten sich Risse. In Warschau unterstützten Rosa Luxemburg und Leo Jogiches die Revolution und mussten im Untergrund leben, ständig der Gefahr einer Verhaftung ausgesetzt. Luxemburg schrieb in dieser Zeit eine Vielzahl von Artikeln für die illegale Zeitschrift Czerwony Sztandar, Rote Fahne. Am 4. März 1906 war es damit vorbei, die beiden wurden aufgespürt und verhaftet. Ihnen drohte eine lange Haftstrafe mit Zwangsarbeit oder sogar die Todesstrafe. Rosa Luxemburg hatte Glück im Unglück. Aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustands wurde sie Ende Juni nach 4 Monaten Gefängnis gegen Kaution freigelassen. Das Geld kam vom SPD-Parteivorstand. Zu ihrem Prozess erschien sie dann gar nicht mehr und kurierte sich stattdessen auf einer Datscha im finnischen Meerbusen aus. Jogiches traf es härter. Er wurde zu 8 Jahren Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt, doch schon nach einem Jahr, im März 1907, gelang ihm die Flucht. Als beide wieder in Berlin waren, war es mit ihrer Liebe vorbei. Rosa Luxemburg hatte sich inzwischen in Kostja Zetkin verliebt, den 15 Jahre jüngeren Sohn ihrer Freundin Klara Zetkin. Kostja wollte in Berlin studieren und suchte eine Bleibe. So zog er bei Luxemburg ein und die beiden wurden bald ein Paar. Zetkin bot ihr alles, was Jogiches ihr nie hatte geben können. Liebe, Leidenschaft und körperliche Nähe. Doch die Beziehung hielt nicht lange. Der Altersunterschied war zu groß und die geistige Verbindung zu schwach. Nach 2 Jahren gingen die beiden wieder getrennte Wege, blieben sich aber freundschaftlich verbunden. Auch auf der politischen Bühne wurde es in den nächsten Jahren einsamer um Rosa Luxemburg. Anfang März 1910 versammelten sich Menschen in ganz Deutschland zu spontanen Protestversammlungen. Anlass war die gescheiterte Reform des preußischen Wahlrechts, das die SPD massiv benachteiligte. Rosa Luxemburg schöpfte Hoffnung und sah in den Protesten eine revolutionäre Stimmung aufziehen, wie zuvor in Russland. In der SPD plädierte sie deshalb für den Massenstreik, den sie als die wichtigste revolutionäre Waffe betrachtete. Die meisten ihrer Genossen sahen das jedoch anders und gehörten dem gemäßigten Lager an. Sie glaubten, mit Reformen innerhalb des bestehenden Systems ihre Ziele erreichen zu können. Luxemburgs Rigorismus störte da nur. Sie stand innerhalb der SPD zunehmend allein da, doch nur wenige Jahre später sollte die eigentliche Katastrophe folgen. Blink Nummer 7. Rosa Luxemburg fand Erfüllung als Lehrerin und Theoretikerin, doch mit dem Ersten Weltkrieg brach ihre Welt zusammen. Die Jahre 1909 und 1910 waren für Rosa Luxemburg keine leichte Zeit. Nach der Trennung von Kostja Zetkin und mit der wachsenden Isolation innerhalb der SPD wandte sie sich verstärkt ihrer Lehrtätigkeit und ihrer Arbeit als Ökonomin zu. Von 1907 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 lehrte sie an der Parteischule der SPD Nationalökonomie. An der Berliner Schule bildete die SPD Parteimitglieder für die politische Arbeit aus. Luxemburg war im gesamten Lehrkörper die einzige Frau und trug die Hauptlast des Unterrichts. Der Genosse Karl Kautsky bezeichnete sie als das geistige Haupt der ganzen Schule. In dieser Lebensphase verfasste sie auch ihr theoretisches Hauptwerk, die Akkumulation des Kapitals, und arbeitete an der unvollendet gebliebenen Einführung in die Nationalökonomie. Als sich Ende 1913 bereits der drohende Krieg abzeichnete und das Säbelrasseln in ganz Europa zu hören war, rief Luxemburg öffentlich zum Frieden auf. Da witterte die preußische Staatsanwaltschaft ihre Chance, die unliebsame Revolutionärin loszuwerden, und klagte sie wegen Aufreizung zum Hochverrat an. Sie wurde zu 1 Jahr Haft verurteilt. Mit ihrem Parteigenossen und Verteidiger im Strafprozess, Paul Levy, erlebte sie während der ersten Monate des Jahres 1914 eine letzte intensive und erfüllte Liebesbeziehung. Am 1. August 1914 erklärte Deutschland Russland und bald darauf Frankreich den Krieg. Der Kaiser proklamierte: Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. In diesem historischen Moment erlebte die SPD eine Art Sündenfall, denn die Führung zeigte auf einmal ihr wahres Gesicht. Anstatt ihrem pazifistischen Parteiprogramm treu zu bleiben und mit den französischen Sozialdemokraten den Aufstand der Arbeiterklasse zu organisieren, der den Krieg unmöglich gemacht hätte, fielen große Teile der Partei in die Hurrarufe und den nationalistischen Taumel der deutschen Eliten ein. So stimmte die SPD für die Bewilligung von Kriegskrediten. Für Rosa Luxemburg bedeutete das eine Katastrophe. Alles, wofür sie gekämpft hatte, der sozialistische Internationalismus, die Opposition gegen die bürgerliche Gesellschaft, der Aufstand der Arbeiterklasse und der Frieden, zerbrach mit einem Mal vor ihren Augen. Sie war verzweifelt und aus ihrer politischen Heimat, der SPD, verstoßen. Blink Nummer 8. Der Erste Weltkrieg spaltete die deutsche Sozialdemokratie. Der Erste Weltkrieg bedeutete das Ende der sozialistischen Internationale. An eine europäische Sache des Sozialismus war im Krieg nicht mehr zu denken, besonders wenn die Sozialdemokraten der am Krieg beteiligten Länder den Kriegskrediten zustimmten. Für die SPD blieb der Krieg ein Dilemma. Zum Kern der Partei gehörte eigentlich ihr Einsatz für den Frieden. Doch bei einer Fundamentalopposition gegen den Krieg lief sie Gefahr, als Partei von Vaterlandsverrätern zu gelten, unterdrückt und verboten zu werden und so die bisherigen sozialpolitischen Errungenschaften aufs Spiel zu setzen. Zu Kriegsbeginn gab es auch nur wenige Genossen in der SPD, die sich gegen den Krieg aussprachen. Viele schlossen sich dem militaristischen Geist an, der das Land erfasst hatte. Rosa Luxemburg stand mit ihrer kompromisslosen Antikriegshaltung bald ganz allein in der SPD da. Sie entschied sich trotzdem gegen einen Parteiaustritt, denn sie wollte innerhalb der SPD gegen den Krieg kämpfen und die anderen Mitglieder überzeugen. Mit der Zeit fand sie Verbündete wie den Reichstagsabgeordneten Karl Liebknecht, mit dem Rosa Luxemburg später ihr tragisches Schicksal teilen sollte. Und je länger der Krieg dauerte, desto lauter wurde der öffentliche Ruf nach Frieden, desto mehr wuchs der innerparteiliche Widerstand. Schließlich waren die unvorstellbaren Opferzahlen nicht mehr zu verbergen und weitere Kriegskredite sollten bewilligt werden. In der Folge spaltete sich zunächst die Reichstagsfraktion der SPD. Im April 1917 wurde dann die Spaltung der deutschen Sozialdemokratie in die SPD und die USPD, Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, offiziell vollzogen. Die Statuten von SPD und USPD waren weitgehend gleich. Doch die USPD lehnte die Kriegskredite und den sogenannten nationalen Burgfrieden ab. Für die SPD war die Abspaltung ein dramatischer Verlust. Hatte die Partei im März 1914 noch 1,086 Millionen Mitglieder, waren es im März 1917 nur noch 243.000. Allein in Berlin, dem Herzen der deutschen Sozialdemokratie, schlossen sich über 80% der SPD-Mitglieder der USPD an. Rosa Luxemburg war die längste Zeit des Krieges im Gefängnis. Nachdem sie ihre einjährige Haft abgesessen hatte, wurde sie 4 Monate später erneut festgenommen. Diesmal musste sie sich in sogenannte militärische Sicherheitshaft begeben, mit der Begründung, dass dies im Interesse der öffentlichen Sicherheit liege. So konnte sie nur zusehen, wie die Partei in ihr selbst geschaufeltes Grab fiel. Erst nach der Kapitulation Deutschlands gelang ihr die Flucht, doch diese Freiheit sollte nur von kurzer Dauer sein. Blink Nummer 9. Nach dem Krieg kämpfte Rosa Luxemburg weiter für die Revolution und brachte sich damit in größte Gefahr. Im Herbst 1918 war nicht mehr zu leugnen, dass Deutschland den Krieg verlieren würde. Der Kaiser verlor seinen Rückhalt im Volk, die Loyalität der Truppen hatte gelitten. Der Novemberaufstand der Kieler Matrosen beendete den Krieg. Die Soldaten verweigerten den Befehl zu weiteren Kampfhandlungen, das Deutsche Reich kapitulierte und der Kaiser floh ins niederländische Exil. Zu dieser Zeit saß Rosa Luxemburg noch immer im Gefängnis, zuletzt in Breslau. Am 8. November desertierte das Gefängnispersonal und Luxemburg war endlich frei. Der Beginn der Novemberrevolution ließ sie hoffen, dass eine sozialistische Revolution endlich gelingen könnte. An diesem Wendepunkt der Geschichte wurde ausgerechnet ein Sozialdemokrat, Friedrich Ebert, als Vorsitzender der größten Reichstagsfraktion zum Reichskanzler ernannt. Aber die SPD wollte die Revolution gar nicht mehr. Über Jahrzehnte hatte sie ihre Rolle im Klassenkampf gesehen. Doch nun, als Regierungspartei, verstand es die SPD als ihre Aufgabe, die Verhältnisse im Land zu stabilisieren und für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Und dies, obwohl das Bestätigen des Status quo bei Kriegsbeginn so katastrophale Folgen gehabt hatte. Für Rosa Luxemburg jedoch war die Novemberrevolution mit der Abdankung des Kaisers nicht beendet. Auch wenn die Monarchie überwunden war, die extreme Ungleichheit zwischen Arm und Reich bestand weiter. Durch den Krieg war die Oberschicht sogar noch reicher geworden, die Arbeiterklasse aber hatte die Last und das Grauen des Krieges tragen müssen. Aus dem Spartakusbund, dem linken Flügel der USPD, ging am 30. Dezember die von Luxemburg und Liebknecht angeführte Kommunistische Partei Deutschlands, KPD, hervor. In ihr kämpfte Luxemburg mit weiteren Mitstreitern wie Clara Zetkin und ihrer früheren Liebe Leo Jogiches für die sozialistische Revolution. Doch die Massen zögerten und folgten den Revolutionsaufrufen der KPD nur teilweise. Das lag auch an der SPD unter Friedrich Ebert. Die Anhänger der KPD sollten diskreditiert werden. Luxemburg versah man mit Bezeichnungen wie bluttriefende Rosa. Ein Name von bitterer Ironie, wenn man bedenkt, dass nicht die SPD, sondern Rosa Luxemburg gegen das Blutbad des Ersten Weltkriegs gekämpft hatte. Zudem tolerierten die Sozialdemokraten die Bildung völkisch-nationalistischer Freikorps, die Kommunisten und Sozialisten jagten. Während es immer wieder zu Massenstreiks und Demonstrationen kam, die unter anderem zum Spartakusaufstand führten, spürte ein Freikorps Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am 15. Januar 1919 in ihrem Versteck in Berlin-Wilmersdorf auf und brachte sie in das Eden-Hotel am Kurfürstendamm, heute Budapester Straße, wo sich Dutzende Offiziere versammelt hatten. Für die konterrevolutionären Militärs bot sich nach der schmachvollen Niederlage die ideale Gelegenheit, sich der pazifistischen Freiheitskämpfer ein für alle Mal zu entledigen. Blink Nummer 10. Rosa Luxemburg wurde zweimal ermordet. Um Kapitalismus und Nationalismus zu verteidigen, war den konterrevolutionären Freikorps jedes Mittel recht. Und mit der Gefangennahme Luxemburgs hatten sie eine charismatische Anführerin der sozialistischen Revolution in ihre Fänge bekommen. Vom Eden-Hotel aus sollten Luxemburg und Liebknecht angeblich in das Untersuchungsgefängnis Berlin-Moabit überführt werden. Der vor dem Hotel Wache stehende Otto Runge war zuvor von einem Offizier bestochen worden und verpasste den beiden beim Verlassen des Gebäudes mit seinem Gewehr heftige Kolbenhiebe, die sie schwer verletzten. Liebknecht wurde daraufhin in den Tiergarten gebracht und, nach einem angeblichen Fluchtversuch, von dem Offizier Rudolf Liebmann von hinten erschossen. Mit einem aufgesetzten Schläfenschuss ermordete Leutnant zur See Hermann Souchon die bewusstlose Rosa Luxemburg, die in einem anderen Wagen weggefahren wurde. Die Mörder warfen Luxemburgs Leiche an der Lichtensteinbrücke in den Landwehrkanal. Erst am 31. Mai wurde die Leiche von einem Schleusenwärter in der Nähe des Bahnhofs Zoo geborgen. Der Tathergang konnte lange Zeit vertuscht werden und weder Rosa Luxemburgs noch Karl Liebknechts Mörder wurden für ihre Taten zur Verantwortung gezogen. Rosa Luxemburg wurde am 15. Januar 1919 ermordet. Später tat man das Gleiche mit ihrem geistigen Vermächtnis. In der Sowjetunion und in der DDR wurde die Erinnerung an sie unterdrückt. Bedenkt man ihr bekanntestes Zitat, ist leicht ersichtlich, warum. Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für die Mitglieder einer Partei, ist keine Freiheit. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden. Luxemburg hatte ein radikales Demokratieverständnis, das in krassem Gegensatz zum Allmachtsanspruch der sozialistisch-leninistischen Einheitspartei und den totalitären Regimen des Ostblocks stand. Denn die Freiheit der Andersdenkenden war darin nicht vorgesehen. Der Ausdruck war sogar strengstens verboten und wurde als die Freiheit für die Konterrevolution interpretiert. Während der ganzen Epoche der Sowjetunion und der DDR wurde der Luxemburgismus als Gefahr und als ein Überrest des Sozialdemokratismus gesehen. Hätte Luxemburg die SED-Diktatur der DDR noch erlebt, sie wäre wohl wieder eingesperrt und vielleicht hingerichtet worden. Auch den Terror der KPdSU in der Sowjetunion hätte sie sicher nicht überlebt. Ich war, ich bin, ich werde sein. So lautet eine Zeile aus ihrer letzten Veröffentlichung vor ihrem Tod. Nicht umsonst ist sie zu einer Heldin der Linken geworden und ihr Geist, ihr Werk und ihre Taten wirken bis heute nach. Ihr Beispiel ist noch immer Inspiration für Menschen, die für Freiheit, Gleichheit und Frieden kämpfen. Vielen Dank, dass du dir die Blinks zu Rosa Luxemburg – Ein Leben von Ernst Pieper angehört hast. Und hier folgt noch eine Zusammenfassung der Blinks. Rosa Luxemburg gehört zu den bedeutendsten Figuren der deutschen und europäischen Sozialdemokratie. Und ihr Schicksal zählt zweifellos zu den bewegendsten des frühen 20. Jahrhunderts. Sie war eine glänzende Theoretikerin und Publizistin, eine ergreifende Rednerin und kompromisslose Aktivistin. Bis zu ihrer Ermordung im Alter von 47 Jahren kämpfte sie für den Frieden und die sozialistische Revolution. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel dieses Buches Rosa Luxemburg als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.